Sehr verehrte Damen, meine Herren, mit dem Thema dieser Tagung greifen wir die große Frage und Aufgabe der Christ in der Welt an einer Stelle an, wo Leben und Persönlichkeit eines jeden Einzelnen besonders stark hineingebunden ist in diese Welt. Die Lebenswelt der Gegenwart hat ja der Mensch der Neuzeit, der sein Wissen immer mehr vor allem als Macht verstanden und gebraucht hat, maßgeblich geformt. Und aus seinen Händen ist sie zu einem ungeheuren Herrschafts- und Machtgebilde geworden, das uns mit überstarken Armen in sich hineinzwingt, mit einer vor dem nie dagewesenen Herrschaftslust über den Menschen, die sich um sein eigenes Leben, um seine Seele, um seine Persönlichkeit fast nicht kümmert. Insofern weist der marxistische Materialismus mit seiner Grundlage von der ökonomischen Determination der alles bestimmenden Macht der Produktionsverhältnisse auf einen wirklichen Zug der Gegenwart hin. Darauf beruht auch seine Anziehungskraft und seine Überzeugungskraft für den Menschen, der diese augenfälligste Seite der heutigen Welt allein sieht und von ihrer Vordergründigkeit fasziniert ist. Nur in dieser Welt haben wir unseren Beruf und so müssen wir ihn verstehen. Wir dürfen ihn nicht nach einem schönen, abstrakten, idealen Sinne umdeuten. Wir erleben ihn heute nicht zuerst als Vocatio, als Beruf im eigentlichen Sinne. Dieses Wort hat ja einen ganz persönlichen Klang. Ruf ist Wort einer Person an eine Person, um dann im persönlichsten Dienst wieder beantwortet zu werden. Wir heute erfahren den Beruf nicht als ganz persönliche Leistung, die die eigensten Möglichkeiten ausschöpft, um sie schenkend den anderen weiterzugeben und um darin Erfüllung des Lebens zu finden. Heute spüren wir den Beruf zunächst viel eher als eine Beschlagnahmung durch einen unpersönlichen, übermächtigen, alles in sich saugenden Mechanismus, in dem die Welt ihre Kräfte und Möglichkeiten konzentriert hat. Für viele ist der Beruf heute das Eingefangensein in diesem alles umfassenden Apparat, um in ihm wie das Glied einer Maschine tätig zu sein. Berufswahl ist dann das, ich möchte sagen, das Einspringen in dieses Getriebe, um darin dann weitergeführt zu werden. Berufswirken ist das Mitgehen und das Mitspielen nach den vorgezeichneten Plänen. Berufssorge, das ist das Rechnen und Überlegen nach den Gesetzen, nach denen das Ganze abläuft, und Berufstüchtigkeit, das ist die Einpassung, ist die mitschaffende Leistung, und da, wo sie fehlt oder wo sie zu gering ist, ist es ein Zurückbleiben, ein Hemmen des Ganzen, und das Teilglied wird an den Rand gedrängt, um schließlich aufgeschieden. Die automatisierte Fabrik mit Elektronensteuerung scheint uns fast ein geeignetes, ein passendes Bild für Berufsleben und Berufsleistung eines großen Teils der heutigen Menschen zu sein. Wir dürfen nicht einseitig urteilen. Was wir eben gesehen haben, ist ein gewisser Zug. Eine stark wirkende, stark in Erscheinung tretende Tendenz, die das heutige Berufsleben prägt, Die menschliche Natur aber trägt in sich, so optimistisch müssen wir sein und dürfen wir nach den Erfahrungen, gerade der schweren Zeiten der letzten Jahrzehnte sein. Ich sage, die menschliche Natur trägt in sich erstaunliche Kräfte, die sich einem Mechanismus des Lebens widersetzen, die sich im härtesten Zwang der äußeren Verhältnisse immer wieder menschliche Formen suchen und schaffen. Darum ist auch unsere Situation als Christen in dieser Lebenswelt nicht die, dass wir einer heillosen Wirklichkeit gegenüberständen, dass wir gegen die um uns sich ereignende Entwicklung ankämpfen oder müssten oder grollend uns vor ihr zurückziehen möchten. Vielmehr sehen wir unsere Aufgabe darin, in den Formen unseres heutigen Lebens alle echten Ansatzstellen und alle echten Möglichkeiten zu finden und zu ergreifen. Wir haben nicht eine welthafte Entwicklung rückgängig zu machen, sondern sie fruchtbar zu machen. Die Offenbarung gibt uns keine Ermächtigung, etwa nach dem Willen Gottes frühere Zustände der Welt heilig zu sprechen, so wenig wie sie uns erlaubt, uns in eine halbwirkliche Welt zurückzuziehen. In diesem Sinne versuchen wir nun, ein christliches Verständnis beruflicher Tüchtigkeit und beruflicher Leistung in der vollen Wirklichkeit unserer Tage. Auf die Eigenart der Gegenwartslage habe ich deshalb mit einem gewissen Nachdruck hingewiesen, weil wir von vornherein nicht erwarten dürfen, dass wir etwa in der Offenbarung, wie sie die Heilige Schrift uns vorstellt, Weisungen finden, die nun unmittelbar gerade unsere Situation im Auge haben. Wenn wir uns als Christen etwa an die Evangelien wenden und in den Aussprüchen des Herrn eine Wertung beruflicher Tüchtigkeit oder beruflicher Leistung suchen, dann erhalten wir keine direkte Auskunft. Jesus selbst lebte mit seinen engeren Jüngern nur in ganz loser Beziehung mit dem politischen, mit dem gesellschaftlichen, mit dem wirtschaftlichen Leben seiner Tage. Nur gelegentlich äußert er sich zu Einzelfragen, mehr im Vorübergehen. Er selbst hat, wie er mit Nachdruck betont, einen Beruf, den Willen Gottes zu tun. Darum müht er sich mit dem Einsatz seines ganzen Lebens, und auf diesen Ruf Gottes hört er zu jeder Stunde und ihm gibt er sich hin bis zur völligen Ermüdung und Erschöpfung. Seine Arbeit und seine Leistung verträgt keinen weltlichen Maßstab. Das würde er ablehnen. Er widerspricht der Welt, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, und der irdische Misserfolg erscheint fast wie ein Gesetz seines ihm vom Vater zugewiesenen Tuns. Im gleichen Sinne weist er auch seine Jünger für den Fall des äußeren Misserfolgs an, sie sollen den Staub von ihren Füßen schütteln. Andererseits wieder nimmt Jesus jegliche Hilfeleistung, jegliche Heilung, jeglichen Trost, den er spenden kann, wie selbstverständlich als eine Gelegenheit seines Berufes. Wir finden also hier eine gewisse, sagen wir mal, Doppelseitigkeit der Sicht. Eines Teils eine völlige Erhabenheit über innerweltliche Maßstäbe, andererseits aber doch wieder eine selbstverständliche und ungehinderte Anerkennung. Wenn auch die Frage, die wir heute besprechen, keine direkte Aussage als Antwort erhält in den Evangelien und in der Heiligen Schrift des Neuen Testaments, so können wir doch der Offenbarung die sichere Grundlage für unsere Orientierung, für unsere christliche Orientierung entnehmen. Und das darf ich nun kurz versuchen. Einige wesentliche Gesichtspunkte möchte ich nur in den Vordergrund stellen. Das erste Wort der Offenbarung über irdisches Tun des Menschen ist der Auftrag Gottes an die ersten Menschen, sich die Erde untertan zu machen, über sie zu herrschen, sie zu bebauen. Die Einsetzung in die Herrschaft gründet nach den Worten der Schrift in der Gottebenbildlichkeit des Menschen. So ist seine weltliche Arbeit zu verstehen als Fortsetzung des göttlichen Schöpfungswerkes nach seinem Willen. Zugleich ist diese Arbeit an der Erde von vornherein der ganzen Menschheit übergeben, also gewissermaßen als Gemeinschaftswerk aufgegeben. Dementsprechend finden wir nun im Alten Testament eine hohe, auch eine religiös motivierte Wertschätzung menschlicher Tüchtigkeit und Leistung. Die Taten der großen Männer werden in ihrer Bedeutung für die Heilsgeschichte, in ihrer Bedeutung für die Volksgeschichte, innerhalb der Führung des Volkes zu Gott sehr betont, anerkannt und gewürdigt. Wir denken dann weiter an Stellen, wie wir sie zum Beispiel beim Propheten Jesajas haben, wo die Bebauung der Erde aus dem Unterricht Gottes verstanden wird. Gott hat die Menschen gelehrt, die einzelnen Ackerarbeiten zu tun. Man kann dann denken, etwa um nur einiges markant hervorzuheben, man kann dann denken etwa an das hohe Lob, das die Weisheit Salomons empfängt. Gerade die Weisheitsbücher enthalten sehr starke Anerkennungsurteile über menschliche Tüchtigkeit. Berühmt geworden ist ja das alphabetische Lied über die tüchtige Hausfrau im Buch der Sprüche und dann das männliche Gegenstück dazu im Buch Sirach. Im Eingang des Neuen Testaments ist es Johannes der Täufer, der die fragenden Menschen, was sie tun sollen, die aus den verschiedenen Berufen kamen, hinweist auf die Erfüllung des eigenen Berufs, die Zöllner, die Soldaten und so weiter. Jesus selbst wendet in seinen Gleichnisreden sehr häufig Bilder des menschlichen Berufslebens, auch beruflicher Tüchtigkeit, beruflicher Leistung an. Nun dürfen wir natürlich bei diesen Gleichnissen die Bildseite nicht ohne weiteres als Quelle für den Lehrgehalt nehmen. Aber diese selbstverständliche Hochschätzung menschlicher Leistung spricht doch in etwa für sich. Andererseits haben wir in der Offenbarung auch Stimmen einer gewissen Zurückhaltung, einer gewissen Begrenzung, einer gewissen Distanz gegenüber dem Beruflichen. Vielleicht mag man als eine solche Begrenzung, und wir von heute haben wieder ein feineres Ohr dafür, vielleicht mag man als eine solche Begrenzung das Sabbatgebot ansehen, dass über das Alltagsleben der menschlichen Arbeit eine höhere, eine freie Hinwendung zu Gott verkündet. Auch die pessimistische Auffassung tritt an manchen Stellen zugrunde. Wir dürfen sie nicht in der starken Formulierung, der einseitigen Aussage nehmen, wie wir sie zum Beispiel
beim Prediger haben, der nun das berufliche Schaffen als Wahn und als Eitelkeit bezeichnet.
Im Neuen Testament verlassen die Apostel auf des Herrn Geheiß ihren Beruf. Ein Zurückwenden zu irdischen Sorgen wird als Unentschiedenheit für den Jünger getan. In der Gleichnisrede vom Gastmahl erscheint die Berufssorge, also die Sorge um das neu gekaufte Landhaus oder die Sorge um die neu gekauften 5 Paar Ochsen, als Hindernis der göttlichen Berufung. Die nicht arbeitenden Vögel des Himmels und Lilien des Feldes werden als Beispiel vorgestellt für eine völlige Anheimgabe an die Vorsehung des himmlischen Vaters und der Hintanstellung des menschlichen Mühens und Sorgens. Und vollends da, wo es sich um die Verkündung des Reiches handelt, sollen die Gesandten des Herrn nicht um die eigene Tauglichkeit bekümmert sein. Der Herr, sein Geist, wird ihnen zur Stunde eingeben, was sie sagen werden. Und die Botschaft Christi, das Reich Gottes, will vor die Welt treten, nicht in menschlicher Größe und Leistung, nicht im Glanze menschlicher Tauglichkeit und menschlichen Könnens, sondern das Schwache, das Niedrige in den Augen der Menschen hat Gott gewählt, um seine Herrlichkeit erscheinen zu lassen. Die Stellung außerhalb des Zusammenhanges des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens der damaligen Menschheit, aus der heraus Jesus gesprochen hat, wurde sofort anders, als seine ersten Gemeinden nun ihre Lebensform in dieser Welt finden mussten. So haben wir aus den sehr lebendigen Zeugnissen des damaligen christlichen Gemeindelebens, aus den Apostelbriefen, eine Reihe von Mahnungen und Äußerungen, von Weisungen für das berufliche Leben der Christen. Der Völkerapostel weist hin auf seine eigene berufliche Leistung, sowohl in der Verkündung des Wortes Gottes als Apostel, wie auch im Verdienst seines Lebensunterhaltes, im Erwerb seines Lebensunterhaltes durch seine Hände Arbeit. Er teilt dann Weisungen aus für das tägliche Leben im häuslichen Kreis, der Familie, innerhalb der Gemeinde, mitten im Leben in der großen Welt. Freilich an die große Öffentlichkeit des damaligen Lebens kam das Christentum, kam die christliche Gemeinde noch nicht heran. Da die Beziehungen dahin waren noch nicht aktuell. Wir können den Mahnungen des Apostels Paulus etwa ein Dreifaches entnehmen. Einmal den Hinweis auf die Grenzen des christlichen Weltdienstes. Er betont die Schwachheit, er betont die Absage an ein sich Rühmen, er beurteilt die weltliche Weisheit als Torheit, er empfiehlt Verzicht, Demut, Unabhängigkeit von weltlichem Ansehen und weltlicher Geltung, also Betonung einer Grenze. Andererseits betont er auch, und zwar zum Teil in einer eindringlichen Mahnung, die Pflicht zu ehrlicher, zu strebsamer Berufstätigkeit. Er verwehrt unordentliche Lebensführung, unnütze Betriebsamkeit, gerade in dem Schreiben, das er nach Thessalonike schickt. Jeder soll wie er auf seinen Lebensunterhalt durch rechtschaffene Arbeit bedacht sein. So wendet er sich an die Männer und Frauen, stellt ihnen solche Pflichten vor. Er wendet sich mit besonderem Nachdruck an die Sklaven und in mehreren Stellen betonte ausdrücklich ihre Tüchtigkeit, ihre Tauglichkeit, ihre Berufserfüllung in der Lage, in der sie leben. Er verlangt als Tauglichkeitsausweis, etwa für den kirchlichen Amtsträger, für den Diakon, für den Bischof, dass er zuvor seinem eigenen Hause richtig vorstehen könne. Die herrschenden Gesichtspunkte dabei, die Motive gewissermaßen sind Ordnung im Gemeindeleben, in dem die Leute, die Christen, ein stilles Leben führen sollen, sollen einander nicht zur Last fallen. Dann die Beschaffung des Lebensunterhalters für sich jeweils und für die Bedürftigen, für die anderen Gemeinden. Die Verantwortlichkeit für den eigenen Lebensunterhalt wird stark von Apostel Paulus betont. Dann die Pflege der Liebestätigkeit. Vor allem auch der Gedanke, dass die Christen auf das Ansehen der Gemeinde bei der Außenwelt bedacht sein müssen. Sie sollen der Lehre, der Botschaft des Herrn zur Zierde gereichen. Also ein zweiter Gesichtspunkt, den wir bei Paulus finden. Die Mahnungen zu ehrlicher, zur rechtschaffenen, zu tüchtiger Berufsarbeit. Ein dritter Gesichtspunkt. Alle berufliche Leistung und Tätigkeit ist gerichtet auf den Dienst Gottes, auf die Ehre Gottes. Geht also über das irdische Ziel hinaus. Irdische Arbeit ist Gottesdienst, Dank an Gott. Ist ein Feld der Bewährung des Christen in der Welt. Darum hat sie ihre Bedeutung, besonders für das Leben der Gemeinde. Sie ist ausgerichtet auf die Auferbauung, auf die rechte Gestaltung der Gemeinde, auf die Auferbauung des Leibes Christi. Im Urchristentum der apostolischen Zeit hat so der christliche Glaube erstmals Stellung gefunden zu den Fragen des weltlichen Lebens. Die Art und Weise, wie diese christliche Gemeinde, die aus der Botschaft des Herrn, die sie durch die Augenzeugen des Lebens Christi empfangen hat, sich geformt hat, wie diese christliche Gemeinde nun in diesem christlichen Leben und aus dieser christlichen Orientierung Verbindung mit der Welt schafft, wie sie aus der ursprünglichen Ergriffenheit von der Botschaft Jesu her nun sich in der Welt zurechtfindet. Diese Art und Weise ist wichtig für alle späteren Zeiten, für alle späteren Generationen des Christentums. Die äußeren Verhältnisse wandeln sich. Später, als die Christen dann ins öffentliche Leben eintraten, erhoben sich wieder ganz andere Probleme. Und wieder anders waren die Fragen, als die Kirche irgendwie berufen wurde, die Führung der weltlichen Kultur mitzutragen oder gar zu leiten. Und wieder andere sind die Fragen in unseren Tagen. Immer aber ist der Weg der Orientierung für den Christen der gleiche. Wir haben nicht feste Normen, die wir einfach übernehmen können. Wir haben keine ausgesprochenen Gebote und Weisungen, sondern aus dem lebendigen Besitz des Glaubens müssen wir prüfen und dann uns entscheiden. Und so ist auch uns heute das Maß für die Wertung beruflicher Tüchtigkeit beim Christen nicht in einzelnen Regeln, in einzelnen Grundsätzen gegeben. Wir selbst müssen gläubig das Urteil finden. Und dabei ist wichtig, dass wir uns immer offen halten für die ganze dialektische Art, in der die Bibel in dieser Frage urteilt und wertet. Wir dürfen nicht von vornherein einseitige, einheitliche, völlig widerspruchslose, glatte Aussagen erwarten. Die hier oftmals sprechende Gegensätzlichkeit der Urteile und der Mahnungen, die ja in einem Hören aufgenommen ist, aber in einem Hören, das uns wieder nicht als einheitliches Prinzip gegeben ist. Ich sage, diese Gegensätzlichkeit dürfen wir nicht von uns aus vereinfachen. Alle Einseitigkeitslehren in unserer Frage sind nicht der Offenbarung entnommen, sondern sind menschliches Meinen. Und je glatter und je einfacher die Lösung erscheint, desto verdächtiger ist sie für den Christen. Solche Einseitigkeitslehren sind etwa, das Christentum oder die Predigt Jesu enthält eine Vergleichgültigung des irdischen Lebens, des irdischen Berufes, der irdischen beruflichen Tauglichkeit und Leistung. Oder Berufstüchtigkeit und Berufsleistung ist zugleich christliche Bewährung in diesseits. All das sind Einseitigkeitssätze, die mit der Offenbarung und dem, was sie uns sagt, nicht zusammenstimmen. Weltlicher Berufsdienst ist also dem Christen nicht einfach hin gleich Gottesdienst, sodass das Maß des Berufsdienstes auch gleich Maß des Gottesdienstes wäre. Und weltliche Tüchtigkeit und Leistung ist nicht im selben Maß gleich christlicher Bewährung. Andererseits aber dürfen wir Christen auch keinesfalls irdischen Beruf und den Gottesdienst trennen. Wir können uns für den Gottesdienst nicht zurückziehen auf den Bereich des innerseelischen Lebens, auf den Bereich der Gesinnung. Das wäre eigenmächtige Wahl, wäre Häresis, eine praktische Häresie. Wollten wir unseren irdischen Gottesdienst nur als den notwendigen, nun einmal unerlässlichen, nun einmal unvermeidbaren Tribut an diese Welt betrachten, berufliche Leistung dann rein nach weltlichen Gesichtspunkten beurteilen und unser Gottesdienst außerhalb davon, unsere sittliche und religiöse Erfüllung in einem eigenen, davon abgesonderten persönlichen Bereich suchen. Vielmehr sind wir als Jünger Christi in diese Welt gestellt und an diese Welt gesandt, sind auf den Weg durch diese Welt gewiesen. Deshalb haben wir die ganze große Spannung zwischen dem Reich Gottes und dieser Welt in uns und gerade auch da, wo wir mit der Welt am engsten verbunden sind, also in unser Berufsleben durchzuhalten. Jeder hat hier in seinem Leben Anteil am Geschick des Gottesreiches, das in diese Welt gekommen ist, in diese ihm widersprechende Welt und das nach göttlichem Plan und aus Gottes Kraft in dieser Welt seiner Vollendung entgegengeht. Für den Christen gibt es keine eigene Bewertung seiner beruflichen Tüchtigkeit. Für ihn gilt nicht die Einschätzung von Leistung und Erfolg durch die Welt. Für den Christen gibt es allein die Bewährung in der Hoffnung. Das heißt, Bewährung im Ausgreifen nach den göttlichen Verheißungen, Bewährung im Hinblick auf den Tag des Herrn. So trägt die christliche Einstellung zum Beruf das, was man nennen kann, eine eschatologische Bestimmung und hat darum auch die eschatologischen Wertzeichen, in denen unser Glaube das Reich Gottes versteht. Im Lichte dieser gläubigen Orientierung an der Offenbarungsbotschaft wenden wir uns nun unserer beruflichen Situation zu, so wie sie jedem von uns zur Erfüllung und zur Verantwortung gegeben ist. Hier stelle ich vielleicht eine Erkenntnis heraus. Zunächst, die berufliche Tüchtigkeit ist als Anlage die uns vom Schöpfer gegebene Ausstattung. Die Ausstattung dafür, unsere Stellung und unsere Aufgabe in seiner Schöpfung zu erfüllen. Es ist die Anlage, mit der Gott den Menschen an die Spitze seines Werkes gestellt hat, auf das er über dieses nach seinem Willen herrscht. Mit dieser Anlage hat uns Gott gerufen und in seinen Dienst genommen. Die Herrschaft über Gottes Schöpfung ist Auftrag an das ganze Menschengeschlecht, Und innerhalb dieses großen Leistungszusammenhanges hat jeder seinen Beruf entsprechend den Ort und entsprechend der besonderen Gabe, die ihm die Vorsehung zugeteilt hat. Als Ruf Gottes, mit dem er ihn bei seinem Namen gerufen hat. Also Ausbildung und Einsatz der persönlichen Anlagen und Fähigkeiten zu diesem Werk ist demnach Anspruch Gottes an sein Geschöpf. Ein Anspruch, dem der Mensch in geschöpflichem Gehorsam, also in voller Unterordnung unter Gottes Willen zu entsprechen hat. Die berufliche Tüchtigkeit des Menschen steht also in allem unter dem Willen, unter dem Gebot, unter dem Gericht Gottes. Dieser Zuordnung kann der, von dieser Zuordnung kann der Mensch keine seiner Anlagen, keine seiner Aufgaben und Leistungen herausnehmen. Wenn wir das mit allem Ernst bedenken und auch für unsere heutige Lebenslage anerkennen, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass hier, also in dem, von dem ich eben gesprochen habe, Beruf im ursprünglichsten, im allgemeinsten Sinn gemeint. In diesem Sinne aber darf er nicht von vornherein gleichgesetzt werden mit dem, was wir heute als Beruf, was wir heute als berufliche Tüchtigkeit und Leistung bezeichnen. Heute hat sich ein hochorganisiertes Gefüge der allgemeinen menschlichen Daseinsfürsorge gebildet, das in höchst spezialisierter Arbeitsteilung und in meist unpersönlich organisierten Leistungszusammenhang den Menschen nur mit einem Teil seines Lebenswerkes erfasst. Die Folge ist, dass der Mensch seine berufliche Tätigkeit in vielen Fällen, wohl in der Regel, heute ausübt in einer gewissen Distanz von seinem persönlichen Leben. Beruf und Heim, Beruf und Familie sind getrennt. Ja, noch ursprünglicher, Beruf und eigenpersönliches Leben. Folge davon ist weiter, dass die Berufsleistung wohl für die meisten Menschen heute einseitig ist und dass sie gar keine volle Entfaltung persönlicher Fähigkeit und Leistung, der persönlichen Lebensaufgabe und des persönlichen Lebensdienstes darstellt. Beruf im ursprünglichen Sinne des Rufes, des Auftrages Gottes, umfasst aber das ganze Leben, also auch alle Gestaltung und Besorgung des häuslichen Lebens und des Familienlebens, alle Pflege des Schönen, alle wertgerichtete, sogenannte freie Lebensbetätigung. All das ist Herrschaft über die Erde. Die Entfaltung der persönlichen Anlagen und Fähigkeiten, auch auf diesen Bereichen, ist Gehorsam gegenüber dem Gott gegebenen Beruf. Wir müssen uns von einer gewissen Denktradition der uns vorausgehenden Jahrhunderte freihalten, die den Berufsgedanken einengte, auf die wirtschaftliche Tätigkeit und Leistung, die als Berufsarbeit nur gelten ließ, das sorgungsvolle, das anstrengende Werk innerhalb des bürgerlichen und gesellschaftlichen Leistungsgefüges, die berufliche Tüchtigkeit allein unter diesen Gesichtspunkten verstand. Für eine Wertung der beruflichen Tüchtigkeit als Entfaltung, als gebotene, verpflichtende Entfaltung gottgegebener Anlage, als Erfüllung des Auftrages des Schöpfers, muss im weiten Sinne, im uneingeschränkten Sinne verstanden werden. Also jede menschliche Lebensbetätigung innerhalb der anvertrauten Herrschaft über die Schöpfung und innerhalb der Bereitung des geistig-körperlichen Lebensunterhaltes für die Gesamtmenschheit, innerhalb des Zusammenwirkens der ganzen Menschheit. Die Herrschaft über Gottes Schöpfung, gleichbedeutend mit Kultur im umfassenden Sinn, lässt sich nicht zweckhaft einengen auf die Beschaffung der Lebensnotwendigkeiten und der Mittel der Lebenserleichterung, sondern muss immer gesehen werden in dem ganzen Reichtum, in der Vielfalt des göttlichen Schöpfungswerkes, in der nicht zweckhaft, nicht nutzhaft eingeengten, sondern fast spielend anmutenden Überfülle geschöpflichen Seins und Geschehens, muss insbesondere auch gesehen werden in den unabsehbaren Möglichkeiten der geistbegabten Seele, die Gott als sein Ebenbild eben zur Herrschaft über diese Schöpfung berufen hat. In einer solch umgreifenden Schau allein finden wir die Maßstäbe, nach denen der Mensch seine ihm verliehenen Anlagen entfalten kann und soll im Gehorsam ergeben Gott. Und innerhalb dieses im Großen gesehenen Berufsverständnisses steht dann die Form der beruflichen Tätigkeit und Leistung, welche die gegenwärtige kulturelle Entwicklung uns zugemessen hat. Also die Art des Berufes, wie er heute für die meisten unserer Mitmenschen geprägt ist. Wir können sie nicht danach bewerten, ob sie unseren Idealen vom menschlichen Leben entspricht. Sie ist Wirklichkeit, in der wir stehen. Und wenn wir unseren Anteil daran auch nicht als unsere ganze Lebensleistung, in sehr vielen Fällen auch nicht einmal als die wesentliche persönliche Leistung anzusehen vermögen, sie ist Aufgabe unter dem Auftrag Gottes. Und wir haben es Gott gegenüber zu verantworten, wie weit wir mit seinen uns anvertrauten Talenten gewuchert haben, uns tauglich gemacht haben und uns tauglich erweisen in diesem Leistungszusammenhang des heutigen berufliche Lebens. Wenn wir Christen die berufliche Tauglichkeit und Tüchtigkeit und die Entfaltung der Anlagen dazu ganz in der Verantwortung vor Gott sehen und es so auf die Situation des Berufes anwenden, wie wir es jetzt versucht haben, dann ergibt sich ein zweiter Grundsatz: berufliche Leistung ist Sache der ganzen Person, persönlicher Einsatz und persönlicher Dienst. Sie empfängt also ihr Maß nicht allein aus sachlicher, gegenständlicher Wertung, nicht allein vom Werk her. Wie wir schon gehört haben, liegt ja heute die Gefahr zweifellos nahe, dass berufliches Tun unpersönlich aufgefasst wird. Eben als ein Leistungsbeitrag, ein allgemein Arbeitsapparat. Dass daneben das eigentliche persönliche Dienen und Schaffen, das persönliche Leisten für das Bewusstsein der meisten Menschen in den Hintergrund gedrängt. dann wird berufliche Tüchtigkeit nicht gesehen als, nicht anders gesehen, denn als technisches Können, als geschulte Fertigkeit. Das ist sie auch und ist als solches unerlässlich. Und es wäre falsch, sie auch nur in etwa gering zu schätzen. Aber das ist nicht die ganze Tauglichkeit und die ganze Tüchtigkeit im Beruf. Diese muss vielmehr immer als persönliche Tüchtigkeit gesehen werden. Die Aufgaben und Notwendigkeit und Anforderungen des Berufes sind persönliche Anforderungen des Lebens, noch richtiger gesehen, persönliche Anforderung der Mitmenschen an den Einzelnen, denen er innerlich verbunden und denen er innerlich verpflichtet ist. Rein fachliches Können und Schaffen allein ist nur ein Teil, und zwar in vielen Fällen der äußere Teil gerade, der recht verstandenen beruflichen Tüchtigkeit. Darüber hinaus ist die eigene Hingabe, die Eignung und die Entschlossenheit zum persönlichen Dienst im vollen Sinne des Wortes gefordert. Die Sorgen und Angelegenheiten des Schaffens im Berufe müssen als eigene Sorge in eigener persönlicher Betroffenheit erfahren und angeeignet werden. Ihnen in persönlicher Treue und Gewissenhaftigkeit zu entsprechen, macht gerade den Kern dessen aus, was wir allein als berufliche Tüchtigkeit verstehen können. Auch der noch so sachbestimmt und rational durchorganisierte Berufszusammenhang unserer Zeit kann niemals auf diesen lebendig persönlichen Beitrag verzichten. Sein vorbetont sachliches Gepräge darf nicht dazu führen, berufliche Tüchtigkeit unpersönlich aufzufassen. In diesem Zusammenhang wollen wir aber die harte Wirklichkeit unserer Tage nicht übersehen. Es gibt Berufe, die einen solchen Anspruch an den Einsatz der menschlichen Person kaum mehr erkennen lassen von sich aus. Und es gibt auch Berufe, die kaum mehr Raum zu lassen scheinen für menschliche Würde. Aber nicht nur in diesen Grenzfällen muss die persönliche berufliche Gestaltung der beruflichen Tüchtigkeit und Leistung erst aus innerer Einstellung gefunden werden. Das vorwiegend von der Technik, von der Organisation, von der gesellschaftlichen Produktivität und Rentabilität geprägte Arbeitsethos unserer Zeit kennt weithin nur die Wertung der sichtbaren Leistung, die Wertung einer höchst gesteigerten Aktivität. Dahinter steckt die Geschichte der Berufshaltung und des Arbeitsethos der letzten Jahrhunderte, das in einseitiger Konzentration auf die Wertung der Leistung sich entfaltet hat und das bestimmt ist von einer Faszination durch die Beherrschungsmöglichkeiten der Natur und des Lebens. Einer solchen einseitigen Berufshaltung gegenüber müssen wir das Maß des Menschlichen, das Maß des Persönlichen zur Geltung bringen. Derartigen Blickverengungen, Verabsolutierungen des Zeitgeistes kann der Christ die umfassende Sicht auf die ganze Wirklichkeit, die sich ja aus seinem Schöpfungsglauben ergibt, entgegensetzen. Aufgrund seiner religiösen Haltung bestimmt der Christ sein berufliches Tun aus der Wachheit des Gewissens eines Menschen, der in allem von Gott her und vor Gott lebt. Deswegen verbindet sich mit seiner fachlichen, berufsspezifischen Tüchtigkeit immer noch diese eigenpersönliche, vom Gewissen her bestimmte Leistung. Eine starke, nach innerem Pflichtbewusstsein sich bemessende persönliche Einsatzkraft, eine Opferwilligkeit, die unbedingte Bindung an die letzten Haltungen von Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit und vor allem Liebe zu denen, denen man im Beruf dient. Dieses Gewissenselement der beruflichen Tüchtigkeit und Leistung ist ein persönlicher Faktor, der in der mechanisierten Form des heutigen Arbeitslebens dem vielfach verlorenen Menschlichen wieder zum Recht und zur Geltung verhelfen muss. Zur beruflichen Tauglichkeit des Christen gehört, dass er die sittliche Kraft und den Willen hat, in allen Tätigkeiten seines Berufes nicht nur die Norm der gegenständlichen Leistung, sondern den persönlichen Dienst zu sehen. Seine Arbeit versteht und gestaltet er als persönliche Hilfe an den Mitmenschen, als ein persönliches Geben, wenn es auch unter unseren Verhältnissen oft auf sehr weiten Umwegen an den anderen herankommt. Er weiß und bemüht sich immer zu sehen, dass es persönliche Bedürfnisse, persönliche Angelegenheiten und Anliegen seiner Mitmenschen, seines Nächsten sind, die er im Beruf besorgt, dass es das Schicksal seiner Mitmenschen ist, das er in seiner Amtsstellung zu treuen Händen verwaltet. So wird die berufliche Tüchtigkeit aus der Verengung, aus der Erstarrung gelöst und wird zur menschlichen Tüchtigkeit, zur Arität, zur Tauglichkeit im menschlich-sittlichen Sinn. Eine solche sittliche Auffassung der beruflichen Tüchtigkeit bildet die stärkste Gegenkraft gegen das fast automatische Absinken der allgemeinen Berufsmoral. Es ist das, was man seit Goethes Briefs nennt, Grenzmoral. Diese Erscheinung regt gerade in unserem Zusammenhang zum Nachdenken an. Ganz allgemein ist ja damit Folgendes gemeint: mit der gegenwärtigen so eng verflochtenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die sehr stark von der Konkurrenz, der Leistung gelenkt wird, hat im Allgemeinen immer der, der sich mit seinem Tun so gerade am Rand, an der Grenze des noch Anständigen, des noch in der geltenden Berufsmoral gerade noch Zulässigen bewegt, am meisten Aussicht, sich durchzusetzen und zu Erfolg zu kommen. Und damit zieht er natürlich mit seinem defekten, erfolgreichen Verhalten gewissermaßen das allgemeine moralische Niveau mit sich. Sein Verhalten wird auf diese Weise zum Maß und so tendiert allmählich die öffentliche Berufsmoral so mit der Richtung auf die untere Grenze und darüber hinunter. Diese gefährliche, fast unheimliche Tendenz nach unten kann zu einem zwingenden, unausweichlichen Gesetz nur dann werden, wenn die Maße beruflicher Leistung in außersittlichen Normen gesehen werden. Im Ehrgeiz, bei dem das Geltungsstreben sich in die berufliche Leistung flüchtet, im Gewinnstreben, im Erfolgsstreben, in der äußeren Leistung. All das sind in der Wurzel echte menschliche Motive, die durchaus ein Recht haben, die aber immer der Aufnahme, immer der Einbeziehung in echte persönliche Gestalt, in echte sittliche Haltung und Verantwortung bedürfen. Was wir bisher betrachtet haben, meine Damen und Herren, ist eigentlich Erkenntnis, die wir mit jedem, auch dem Nichtchristen, soweit er den Lebensfragen aufgeschlossen ist, teilen können. Ist gar nicht spezifisch christlich. Überall da, wo echtes Menschsein und volles Menschtum als Werk und Bestimmung des Schöpfers gläubig anerkannt wird, da wird man zu einer solchen inneren Verpflichtung kommen. Für uns Christen ist der Zugang hierfür nur deswegen leicht, weil wir aufgrund unseres persönlichen Schöpferglaubens eben die ganze Wirklichkeit sehen, weil wir irgendwie angewiesen sind, vor gar nichts den Blick zu verhalten, sondern all das, was uns im Leben begegnet, ob es unseren eigenen Idealen und persönlichen Maßstäben entspricht oder nicht, als eine Fügung oder Zulassung des Schöpfers anzuerkennen. Vielleicht darf ich im Anschluss daran noch einige besondere christliche Bedeutungszeichen für die Wertung beruflicher Tüchtigkeit aufweisen. Die wesentlichen hier sich ergebenden Gedanken sind, so glaube ich es und entnahme, so glaube ich es zusammenfassen zu dürfen, einmal die Ehre Gottes und zweitens die Sendung an die Welt. Auch für jegliches Berufswerken gilt, tut alles zur Ehre Gottes. Und zwar ist mit diesem Satz, wenn er im Munde des Apostels Paulus etwa erklärt, nicht eine zusätzliche Verklärung und Erhöhung der menschlichen Arbeit gemeint, sondern ein letztes inneres Gesetz, ein tiefster und wesentlicher Gehalt. Und wenn dieser Satz, diese Mahnung aus dem Munde des Apostels Paulus kommt, dann ist das nicht die Ehre Gottes, die die Schöpfung ihrem Ursprung und ihrer Ursache entgegenbringt. Die Verherrlichung, die die Schöpfung ihrem Urgrund darbietet. Sondern christlich verstanden ist Ehre Gottes immer die Ehre des persönlichen Gottes. Gott ist nicht die Ursache der Welt, der letzte Grund alles Seins. So etwa konnte ihn die antik-griechische Philosophie verstehen. Und so konnte ihn der Rationalismus der Aufklärungszeit. Und so kann in irgendeine Form der Weltandächtigkeit von heute verstehen. In der Offenbarung, also für uns Christus, für uns Christen, ist Gott immer der persönliche Urheber, der persönliche Schöpfer der Welt. Ehre Gottes ist also gehorsame Anerkennung und geschöpfliche Erfüllung seines persönlichen Willens und Tuns, wie er ihn geoffenbart. Ehre Gottes heißt nicht nur einstimmen in den allgemeinen Lobgesang der Schöpfung. Ehrung Gottes im Beruf ist dann nicht ein Tun, das sich der Schöpfung, der Welt und ihrer Gesetzlichkeit allein einfügt, sondern Ehre Gottes ist auch hier Gottes eigenstes Tun, das der Christ an sich geschehen lässt und dem er mit seinem Sein und Wirken antwortet und so die Ehre Gottes verkündet. Gottes Tun ragt weit über die Schöpfung und Erhaltung der Welt hinaus, offenbart sich uns in der Heilsgeschichte, in der er bis zur Stunde wirkt. Infolgedessen hört das Ziel christlicher beruflicher Leistung nicht bei der geschaffenen Welt, ihren Werken und ihren Gesetzen auf. Er fühlt sich nicht im Bereich der Weltwirklichkeit, sondern ist immer ausgerichtet auf das Tun dieses Gottes. Der Platz, an dem jeder von uns in der Welt steht, ist nicht die eigentliche Bestimmung, weder des Einzelnen noch der Welt als Ganzes. Der Platz ist vielmehr immer für den Christen verstanden als Kairos im neutestamentlichen Sinn, als die von Gott ihm gegebene Situation seines Heiles, in der sich die Berufung durch Gott, die Eingliederung in sein Reich, die Gemeinschaft mit Gott zu erfüllen hat. Damit ist ein Zweifaches ausgesprochen. Einmal ist der je eigene Beruf des Menschen, auch der Teil, mit dem wir Christen in den heutigen Berufszusammenhang unserer Zeit eingefügt ist, und damit unsere berufliche Leistung, immer der uns von Gott, jedem Einzelnen zugeteilte Platz, die von Gott jedem Einzelnen gegebene Gelegenheit, der von Gott kommende Anruf, den der Christ ganz und voll im Gehorsam annehmen und erfüllen muss. Er kann sich keinen anderen Weg seiner Lebenserfüllung außerhalb dieser Welt suchen wollen. Er kann nicht den Willen Gottes unabhängig von dieser Teilhabe an der Welt erfüllen wollen. Diesen Kairos, diese Lebenssituation, muss er auskaufen bis zum Letzten. Das ist der eine Gesichtspunkt. Ehre Gottes als Ziel des Berufes, ganz persönlich im Sinn der christlichen Gottesoffenbarung gesehen. Und zugleich gilt dann ein zweites: jegliche Berufssituation ist nicht selbst letztwertig und maßgeblich im christlichen Verständnis, sondern ist der Ort einer höheren Sendung und Erfüllung. Paulus spricht das aus zu verschiedenen Malen, vielleicht am sprechendsten in der Formel des Haben als hätte man nicht. Diese Formel muss in jedem ihrer Teile ernst genommen werden. Sie setzt voraus ein wirkliches Haben, also innere volle Aneignung, und zugleich ein, als hätte man nicht, eine volle und letzte Unabhängigkeit, ein darüber erhaben sein. Das heißt, es in diesem höheren Haben besitzen und festhalten. Angewandt auf berufliche Tüchtigkeit heißt das, ein wirkliches Haben und wirkliches Einsetzen der eigenen Person an der Stelle, an der wir stehen, und darüber ein noch höheres Haben, das all das in sich birgt und bewahrt. Darum ist berufliche Tauglichkeit im vollen Sinn Wert und Verpflichtung, gerade auch für die christliche Berufung und für die christliche Erfüllung. Ist im vollen Sinne, wie gesagt, Kairos, verträgt keinerlei Vergleichgültigung. Aus diesem Verständnis vermag der Christ seine berufliche Leistung und seinen Beruf auch durchzuhalten, in einer irdischen Aussichtslosigkeit und irdischen Erfolglosigkeit. Und er bleibt ihm bei aller irdischen Nichtigkeit vielleicht göttliche Berufung. Sogleich, das Gleiche empfängt hier auch alle Unverschuldete und eine in echter Buße getragene verschuldete Mindertauglichkeit bzw. Untauglichkeit auch noch ihren vollen Sinn und Wert. Gott verwirklicht seine Ehre und Verherrlichung, sein mächtiges Tun, und wählt gerade das Schwache und das Unansehnliche nach irdischem Maßen zu Werk. Der Verkündung seiner Ehre, wie er für das Wirken seines Sohnes das Kreuz gewählt hat. Die christliche Botschaft hat also auch ein Maß und eine Auszeichnung, für weltlich Negatives im Berufsleben. Wir denken an die vielen Menschen, die mit weniger Veranlagung, mit weltlich ungenügender körperlicher und geistiger Ausstattung dieses Dasein bestehen müssen. Wir denken aber auch an alle Tiefstunden und Lebenslagen, in denen jeder Mensch wohl an seinem Ungenügen und an seinem Versagen leidet. Was ich damit andeute, ist ja, wie Sie wissen, ein Kapitel der menschlichen Seelengeschichte voll Bitterkeit und voll Not, das kaum an die Öffentlichkeit tritt und kaum bekannt wird. Erst und vielleicht noch und am auffälligsten zum Teil in den Sprechzimmern der Nervenärzte und Psychotherapeuten. Zu dieser Grenze beruflicher Tüchtigkeit, als zu einer Gottesfügung Ja zu sagen, sie im vollen Sinne als Kairos zu nehmen und auszukaufen, ist ein Gott dienen und verherrlichen in der Torheit und Schwachheit, die sich Gott selbst auserwählt, ist Teilnahme am Kreuze Christi. Christlicher Beruf ist ein Weg der Sendung an die Welt. Der Christ ist mit seinem ganzen Leben, also auch mit seinem beruflichen Leben, mit seiner Leistung innerhalb der Menschheit an die Welt gesandt, als Zeuge Christi und als Glied und Werkzeug der Herrschaft Gottes, die der endzeitlichen Vollendung entgegenkommt. Er steht also in einem höheren Beruf als dem, der nur von irdischen Notwendigkeiten und Zielen besteht. Damit gilt die innere Gegensätzlichkeit und zugleich die Bezogenheit von der Reich Gottes und dieser Welt, von der ich am Anfang sprach, auch im Berufsleben des Christen. Seine christliche Gesinnung steht nicht außerhalb der irdischen Aufgaben und Arbeiten, sondern mitten in ihnen. Auch in seinem irdischen Beruf legt er Zeugnis für Christus ab. Und kein welthaftes Tun kann davon ausgenommen sein. Dem galt die Sorge des Apostels Paulus, dass die Christen in allem sich bewähren, in der hohen Berufung, die sie empfangen haben. Das Reich Gottes ist übernatürliche Wirklichkeit, deren Weg Gott allein bestimmt und allein durch Gottes Kraft zum Ende führt und der nach Gottes Ratschluss in dieser Welt läuft. Die berufliche Tüchtigkeit muss diese innere Spannung der zwei Weltalter, der zwei Weltzeitalter, der zwei Äonen durchhalten und sich darin bewähren. Es gibt für den Christen nicht die Möglichkeit, dem Reiche Gottes etwa in menschlicher, welthafter Form dienen wollen. Wir können nicht etwa das Reich Gottes identifizieren mit einem welthaften Zustand, etwa des politischen oder des gesellschaftlich-wirtschaftlichen Lebens. So ideal die Konzeption auch sein mag, ist immer menschliche Konzeption. Die Idealbilder, sagen wir mal, eines christlichen Staates, einer christlichen Gesellschaftsordnung, können nur in dieser wirklichen Spannung und in voller Unterordnung unter den heilsgeschichtlichen Weg der göttlichen Führung gedacht. Und aller Dienst daran ist nie ein geradliniges Gehen auf menschliche Ziele, sondern ist immer ein Hören und Horchen auf die vielleicht ganz andere göttliche Führung und Weisung. Auch die Kirche ist immer nur ein werdendes Reich Gottes inmitten dieser Welt, die wir nicht in einer einheitlichen geschichtlichen Entfaltung, in einem einheitlichen geschichtlichen Wachstum verstehen können. Aber das gehört zur beruflichen Tüchtigkeit und Leistung des Christen, dass in ihr immer der Glaube, der in der Liebe wirkt, lebendig ist, dass der Glaube alles persönliche Tun, einschließlich des beruflichen Tuns in verschiedenen Gestalten, beseelt und bestimmt. Wir müssen auch noch die andere Gefahr sehen. nämlich, dass der Christ aufgrund seiner Berufung aus einer vermeintlichen Distanz zur Welt, dass Sorgen und Mühen, die innere Bindung, den persönlichen Einsatz für die Angelegenheit der Welt nicht mit dem vollen und letzten Ernst erlebt, nicht so mit der ganzen brennenden Sorge seines Herzens dabei ist. Es gibt für uns Christen keinen Standpunkt, auf dem wir uns gewissermaßen außerhalb der Welt, gewissermaßen in der Übernatur stellen und orientieren können unter Umgehung des Weltes. Es gibt keine Dispens von der vollen Beanspruchung durch die Welt und ihre Anliegen, etwa unter Berufung auf eine Vorläufigkeit der Welt. Mit einer solchen Berufung würden wir einen Gedanken der Offenbarung aus dem Zusammenhang reißen und verabsolutieren, einen Begriff übernatürlicher eschatologischer Spannung in simpler Weise zu einem negativen irdischen Begriff verfälschen. Der Herr hat die Seinen nicht der Welt entnommen. Deswegen geht seine Berufung und Sendung an den Christen durch diese Welt. Weder die Vorläufigkeit der Welt noch die Bosheit der Welt dürfte zu immanenten, also rein irdischen Prinzipien für eine Weltverachtung, für ein volles Ernstnehmen des Weltlichen umgedeutet werden. Auf diese Weise würde das christliche Weltverhalten letztlich säkularisiert. Wo in der christlichen Botschaft von Weltdistanz, Weltentsagung, Weltverachtung und so weiter die Rede ist, da bedeutet es immer wirkliche Überwindung im vollen Sinne des Wortes. Das heißt, die Welt wird mit allem bis zum letzten ernst genommen und mit allem unter Gottes Wille und Gericht gesehen, und dann wird durch sie hindurch und über sie hinaus der Pilgerweg nach dem letzten in der Hoffnung auf Gottes Verheißung gegangen. Die Haltung des Ressentiments der Welt gegenüber ist für den Christen falsch. Und der Christ darf in seinem eigentlichen Sinne mit seiner beruflichen Tüchtigkeit und Leistung nicht etwas, wie man so sagt, von diesen Lehren der Weltmüdigkeit vertreten. Diese Spannung, in der die christliche berufliche Leistung steht, erleben wir wohl am schwersten und oft in einer ausweglosen Unberatenheit, da, wo die berufliche Tüchtigkeit des Christen hineinverflochten ist in die Bosheit dieser Welt. Es muss Furchtbares über die Welt gekommen sein, zwischen der Zeit, da Gott sprach und siehe, alles war sehr gut, und der Zeit, da Christus die Bosheit der Welt als die letzte große Sorge beim Abschied von den Seinen erlebt. Nicht mehr an die ursprüngliche, sehr gute Welt, sondern an die Welt, die unter der Herrschaft des Fürsten der Finsternis steht, ist der Christ mit seinem Beruf gebunden. Weil in der Gegenwart dann die Welt, in der wir leben, in so umfassender Weise durch menschliches Tun und damit auch durch menschliche Bosheit und Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit gestaltet ist, ist diese Lage heute härter denn je. Dies vor allem auch wegen der engen Verflochtenheit alles menschlichen Tuns im Beruf und wegen der Undurchsichtigkeit der Lebensverhältnisse, in denen jedes einzelne Tun Fernwirkungen hat, die der Einzelne entweder überhaupt nicht mehr sehen kann oder die er nur mit großem Erschrecken sehen kann. Wir können dem nicht ausweichen, dass unser berufliches Tun, unsere Leistung im Beruf missbraucht wird, zu Unrecht und Sünde in allen möglichen Formen. Wir empfinden immer wieder unsere berufliche Stellung im heutigen Leben zugleich auch als ein Stehen in einem großen Unrechtszusammenhang, wo sich fast an alles, auch an noch so gut gemeintes Tun, allzu leicht ein Gewicht des Unrechts und der Bosheit haftet. Ganz besonders da, wo der Christ als Organ einer menschlichen Gemeinschaft in einem Amt seinen Beruf hat. Und heute wird er eigentlich fast jeder Beruf mehr oder weniger zu einer Gemeinschaftsfunktion, in diesem Sinn zu einem Amt. Gerade da erlebt er diesen Zwiespalt des Gewissens am stärksten. Einerseits muss er in Amtstreue die Interessen und den Willen der Gemeinschaft als deren Organ erhandeln, verfolgen und muss darum auch manches tun, was persönliche Meinung und Überzeugung nicht. Wo seine persönliche Auffassung anders handeln ließe. Andererseits aber steht er auch mit allem seinem Berufshandeln, also auch in diesen Fällen, ausnahmslos unter der Verantwortung seines persönlichen Gewissens vor Gott. Der Verflechtung unseres beruflichen Tuns mit Bosheit und Unrecht können wir nie ganz entgehen. Wir müssen dann aus der Welt heraus. Und trotzdem bleibt es die innerlichste, verbindliche Sorge des Christen, nichts mit dem Bösen gemein zu haben. Die Sendung des Christen an die Welt hat hier einen Weg letzter Treue und Gewissenhaftigkeit zu finden. Die Nöte und Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, konnte ich nur andeuten, nicht eigentlich besprechen. Einen weiteren Hinweis des Völkerapostels Paulus wollen wir noch beachten. Seine Mahnungen zu geordneter beruflicher Tätigkeit motiviert er, wie bereits gesagt, mit dem Ziel des inneren Aufbaus, des geordneten Lebens der Gemeinde, der kleinen Schar, die der Herr zurückgelassen. Sie gehört mit zu dem Ganzen, in dem die Gemeinde gegründet auf Glaube und Hoffnung und der Werktätigkeit der Liebe lebt. Auch dieser Gesichtspunkt ist für die Wertung christlicher beruflicher Tüchtigkeit von Bedeutung. Diese berufliche Tüchtigkeit dient dem Leben und der Stellung der christlichen Gemeinschaft, der Kirche in der Welt, zur Erfüllung ihrer Aufgabe. So sehen wir mit Recht darin auch einen Weg der gottgegebenen Funktion der Kirche im Leben der Welt zu dienen als Lebenszentrum der menschlichen Gesellschaft. Im Sinne der Vermittlung all der Lebenskräfte, der Erlösungsgnade des Werkes Christi an die Völker der Welt hat hier das berufliche Tun des einzelnen Christen in der Welt seine Aufgabe. Diese Vermittlung geschieht durch die Kirche als Ganzes, nicht dadurch, dass sie selbst die menschliche Gesellschaft und ihre Verhältnisse ordnet, sondern dadurch, dass sie die Botschaft Christi bezeugt. Und in umfassender Weise wird diese Vermittlung christlicher Lebenskräfte getragen von einzelnen Christen, von uns allen, die wir aus christlichem Leben in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben an unserer Stelle den Beruf erfüllen und leisten als Christen. Wir haben darum als Christen auch berechtigtes Interesse, überzeugte und lebendige Glieder der christlichen Gemeinschaft im beruflichen Leben, gerade auch an den einflussreichsten Stellen, in voller beruflicher Tüchtigkeit zu sehen. Der Blick auf die Gemeinde, den uns Paulus gelehrt hat. Beides aber gehört zusammen. Lebendiges Gliedschaft, also echtes, aus den Quellen des Glaubens, geformtes persönliches Leben und volle berufliche Tüchtigkeit. Es kann hier nicht eines ausfallen und durch das andere ersetzt werden. Hier werden eine Reihe von Fragen vielleicht Einschläge, die unmittelbar praktische Bedeutung haben. Unter diesem Gesichtspunkt könnten wir vielleicht grundsätzlich bewerten die so unerfreuliche Erscheinungen des Strebens nach Parität, in denen in unserer jüngsten deutschen Geschichte, in denen ein echtes Anliegen in vielfach verzerrter Weise zur Geltung kam. Auch die Frage der Bevorzugung eines Glaubensgenossen bei Vergebung beruflicher Stellen wäre hier unter Umständen einschlägig. Meine Damen und Herren, meine Darlegungen waren von vornherein dazu verurteilt, bruchstückhaft zu sein. Ich habe mich auch mit Absicht immer rein an den theologischen Ausgangspunkt gestellt und vielleicht deswegen die Wirklichkeit des Lebens nicht so unmittelbar herausgegriffen und vor Augen gestellt. Sie gewissermaßen bloß immer angesehen von der grundsätzlichen Orientierung aus. Es liegt ja vielleicht im Gegenstand, dass er sich nicht abgeschlossen in festen, erarbeiteten Sätzen und Grundsätzen und Normen erarbeiten lässt. Christsein bedeutet ja nicht eine Eigenschaft, sondern ist ein persönliches Leben. Und wenn das Christsein in beruflicher Tüchtigkeit bestimmt und normiert ist, dann, wenn das Christsein die berufliche Tüchtigkeit bestimmt und normiert, dann kann es immer nur die lebendige Persönlichkeit des ganzen Christen sein. In dieser Formung und in ihrer Verwirklichung muss die eigentliche Leistung des Christen im heutigen Berufsleben liegen. Diese Leistung zielt nicht auf eine äußere Umwälzung der geschichtlichen Entwicklung oder der Gestalt, in der die gegenwärtige Gesellschaft heute lebt. Wohl aber kann sie mit der Gabe, die der Christ zu treuen Händen für die Welt trägt, dieser Zeit und dieser Menschheit helfen, die Geister zu bannen, die sie gerufen und die sie nun nicht mehr loswerden. So möchte ich eigentlich am Schluss am liebsten Kritik üben an dem Thema, mit dem ich mich Ihnen vorgestellt habe. Ich habe, bevor ich an die Ausarbeitung dieser Gedanken gegangen bin, vorgeschlagen, christliches Maß beruflicher Tüchtigkeit. Und jetzt sehe ich eigentlich, dass wir uns schwer tun, ein solches Maß, ein Maßstab, eine solche Norm zu finden, dass vielleicht die Frage nach dem Maß nicht richtig ist. Richtiger gefragt wäre wohl nach der christlichen Gestalt der beruflichen Tüchtigkeit. So wie der Christ seinen Beruf leben soll in der persönlichen Nachbildung des Vorbilds Christus.